Fight Club, der Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken, mit Raphael Kammer und Daniel Kelberer.
Herzlich willkommen zum Fight Club, dem Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken. Mein Name ist Raphael Kammer und gemeinsam mit Professor Daniel Kelberer spreche ich hier in diesem Podcast über die Themen, die die Branche gerade wirklich bewegen. Wir sind die Herausgeber des Lehrbuchs für den Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, das im Februar 2026 in zweiter Auflage beim Kiel Verlag erschienen ist. In dem Film Fight Club suchen Menschen Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. Im Fight Club machen wir es genau andersherum. Wir wollen Orientierung geben für eine Steuerberatung, die digitaler, effizienter und zukunftsfähiger wird. Im Mittelpunkt stehen dabei Future Skills, die Mitarbeitende heute brauchen, um Kanzleien aktiv in die digitale Zukunft zu führen. All das erwartet euch in diesem Podcast, dem Fight Club. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt starten wir in eine neue Folge.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur dritten Folge dieses Podcasts zur digitalen Transformation im steuerbaren Beruf. Wie wir bereits gehört haben, hat die Digitalisierung die Steuerberatung längst erreicht. Doch mit dem Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz stellt sich eine zentrale Frage. Was ist technisch möglich und was ist rechtlich überhaupt zulässig? Denn KI ist nicht nur ein Effizienztreiber, sondern auch ein regulatorisches Spannungsfeld zwischen Datenschutz, Haftung, Transparenz und eben auch einer zunehmenden europäischen Regulierung. Gerade für Steuerkanzleien entsteht hier ein neues Betätigungsfeld, Berufsfeld möchte man sagen, zwischen Technologie, Recht und Prozess. Und darüber sprechen wir heute. Und so freut es mich umso mehr, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Jemanden, der genau an dieser Schnittstelle arbeitet. Hendrik Sievers ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Informationstechnologierecht, Partner und Leiter des Fachbereichs IT und Medienrecht bei Beck Rechtsanwälte in Hamburg. Er berät Unternehmen insbesondere zu Datenschutz, E-Commerce, Vertragsrecht und des Wettbewerbs- und Vertriebsrechts. Darüber hinaus ist er externer Datenschutzbeauftragter, TÜV-zertifizierter Datenschutz-Auditor und eben auch Co-Autor unseres Lehrbuchs für den Fight. Also genau die Perspektive, die wir heute brauchen. Lieber Hendrik, schön, dass du da bist. Und ich würde tatsächlich gerne unser Gespräch mit einer ersten Einordnung beginnen wollen. KI in der Steuerberatung. Wenn wir uns dem Thema systematisch nähern wollen, dann ist es vielleicht auch ganz im Sinne des Falls sinnvoll, zunächst die technologischen Entwicklungen einzuordnen, bevor wir uns den rechtlichen Implikationen widmen. Wenn wir auf die Steuerberatung oder auch die Rechtsberatung schauen, ist ja KI in aller Munde. Sprechen wir hier von einem Hype oder einem strukturellen Umbruch? Und wo siehst du vielleicht auch aktuell die wichtigsten Einsatzfelder für Kanzleien und wo wird vielleicht auch KI überschätzt oder gar unterschätzt?
Ja, guten Tag. Freut mich, heute hier dabei zu sein. Ich kann tatsächlich sagen, aus meiner Sicht ist KI kein Hype, sondern absolut ein Umbruch. KI ist da. Wenn wir sagen, KI ist in aller Munde, dann können wir davon ausgehen, dass KI auch wirklich in der Praxis angekommen ist. Wir haben viele Felder, in denen KI als Tool helfen kann, in denen KI Arbeit einfacher macht, gerade in den steuer- und rechtsberatenden Berufen wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfelder. Und ja, bei der Frage Hype oder wirklich jetzt diese Technik, die da ist, das sehen wir wirklich überall. Ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht wegzudenken ist, nicht wegzudenken sein wird in unserer Arbeit. Und bei den Beratungsthemen merken wir auch, dass die Kanzleien sich Bereiche trauen, in Bereichen testen, die uns alle wirklich sehr gut weiterbringen werden.
Kannst du da tatsächlich Beispiele nennen? Also was du jetzt vielleicht sogar bei euch in der Kanzlei oder im rechtsberatenden Bereich so für klassische Anwendungsfälle oder Einsatzmöglichkeiten von KI schon existieren?
Genau, im rechtsberatenden Bereich, da geht es häufig darum, dass wir sehr große Datenmengen haben, angefangen von Urteilsdatenbanken und Ähnlichem. Und da ist KI sehr, sehr gut geeignet, um diese großen Mengen an Daten zu durchforsten, strukturierte Rückmeldungen zu geben. Im Bereich der Steuerberatung geht es häufig ja auch um große Datenmengen, um Zahlen, die ausgewertet werden können. Also gerade diese Bereiche gewinnen durch KI enorm. Ein anderer Ansatzpunkt ist aus meiner Sicht immer die Kommunikation auch mit Kunden, Mandanten in irgendwelchen Massebereichen. Das betrifft jetzt vielleicht nicht die kleinere Steuerberatungskanzlei, aber auch gerade die größeren Kanzleien testen mit KI-Chatbots auf den Websites oder auch gerade in Telefonanlagen eine erste Sortierung von Anfragen. Da gibt es sehr, sehr viele Projekte am Markt und ich kann sagen, wirklich eine sehr spannende Zeit gerade.
In unserem Lehrbuch oder auch allgemein wird ja KI als System verstanden, das eigenständig Modelle aus Daten entwickelt und daraus Entscheidungen ja ableitet. Also deutlich mehr sozusagen wie eine klassische Automatisierung. Wenn wir das so festhalten wollen, sehen wir ja ein typisches Muster der Digitalisierung. Technologie entwickelt sich schneller als das Recht und hier setzt ja eigentlich auch die regulatorische Betrachtungsebene an. Und da kommen wir dann sehr schnell zur KI-Verordnung. Und Hendrik, wenn ich jetzt die KI-Verordnung mir anschaue, was sind die zentralen Zielsetzungen dieser Verordnung?
Ja, da tatsächlich gerne einen Tick weiter aus, weil wenn es wirklich um die zentrale Zielsetzung geht, dann könnte man mit einem Satz antworten und sagen, der Schutz natürlicher Personen vor dieser neuen Technik. Das ist aber aus meiner Sicht dann auch etwas zu eng, weil letztlich, worum geht es bei Technikregulierung? Ich habe da in einem Buch einen netten Vergleich gelesen aus den Niederlanden, die Weltmeister im Hochwasserschutz sind, die verschiedene Projekte haben, unter anderem die Waal in den Niederlanden, wo ein Bereich neu geschaffen wurde, ein Bypass, der dazu geeignet ist, wenn das Hochwasser kommt, den Fluss umzuleiten, in vernünftige Bahnen zu lenken und dadurch das Land zu schützen. Und das ist aus meiner Sicht auch hier diese Technikregulierung. Wir haben eine Technik, die da ist, die nicht mehr wegzudenken ist. Und es geht tatsächlich darum, die in richtige Bahnen zu lenken. Und das hat der europäische Gesetzgeber aus meiner Sicht ganz gut geschafft. Man kann immer kritisieren an einzelnen Punkten des Gesetzes und kann sagen, das ist vielleicht etwas zu weit gegangen oder das nicht. Die Punkte, die verboten sind, sind aber aus europäischer Sicht meiner Meinung nach gar nicht zu diskutieren, sondern das ist sehr, sehr gut, dass wir dieses Gesetz haben.
So wie ich die KI-Grundverordnung verstanden habe, geht es ja im Kern um eine Risikobeurteilung für jetzt Organisationen, die KI-Anwendungen im Einsatz haben und dadurch im Ziel immer dann, wenn, also es wird doch danach beurteilt, wie die Auswirkung von KI auf den Menschen ist. Kannst du das vielleicht noch einmal versuchen, so in einfache Worte zu fassen?
Genau, gerne. Also wir haben tatsächlich einen technikneutralen und risikobasierten Ansatz. Also es wird nicht geguckt, was für eine Technik steht dahinter, sondern eher, welche Risiken ergeben sich für die natürlichen Personen. Und danach abgestuft gibt es in der KI-Verordnung verschiedene Risikoklassen. Es gibt Verbote, also eben wirklich diese ganz schlimmen Risiken, die der Gesetzgeber in Europa gar nicht haben möchte. Es gibt dann Hochrisiko-KI, die auch riskante Bereiche trifft, wo man dann zusätzliche Maßnahmen als Anbieter oder Betreiber treffen muss. Die dritte Gruppe, das sind die spezifischen Risiken. Da geht es darum, dass ich es transparent machen muss, wenn ich KI nutze. Also das klassische Beispiel wären KI-generierte Inhalte wie Deepfakes, solche Themen. Dann muss ich darauf hinweisen, dass die KI generiert wurden oder auch dann, wenn mit natürlichen Personen interagiert wird, dann gibt es auch diese Hinweispflicht. Und die vierte Risikoklasse, das muss man sagen, ob die in der Praxis so groß wird, bleibt abzuwarten. Da kann ich mich freiwillig bestimmten Regelungen unterwerfen.
Du hast es eigentlich gerade schon relativ gut angesprochen. Wir haben ja eine Verordnung jetzt hier bekommen, eine Regulatorik bekommen, die ja in Bereiche hineingeht wie KI, das sich rasant entwickelt hat. Und wenn man jetzt so eine transformativ wirkende Technologie wie die KI im Moment ihres gesellschaftlichen Erscheinens in den regulativen Rahmen bringen möchte, ist es ja schon ein hehres Ziel tatsächlich. Und das gilt ja nicht zuletzt deshalb, weil ja horizontal risikobasierte Ansätze, die du jetzt schon implizit angesprochen hattest, die ja zu realisierenden Pflichtprogrammen mit einer Innovationsförderung auch in Einklang stehen müssen, weil wir haben ja immer das Spannungsfeld zwischen Innovation und Regulatorik. Es betrifft ja insbesondere auch die Digitalisierung der Steuerfunktion, die weniger an den technischen Möglichkeiten vielleicht scheitert, als an einem normenzentrierten Legalismus, vielleicht auch Interoperabilitäten oder auch eine institutionelle Fragmentierung. Und das hattest du angesprochen, KI-Verordnung, da geht es um Transparenz, da geht es um Risikominimierung bei KI-Anwendungen. Das bedingte auch gleichzeitig Steuerrecht, jetzt auch Steuerrechtsordnungen, Steuertechnologie, Steuerorganisation, Steuerrecht als solches. Aber wenn man das jetzt mal in eine praktische Perspektive bringt, wo würden denn Kanzleien jetzt in deinem Beratungsalltag KI anwenden und wo könnten jetzt hier diese Spannungsfelder entstehen, wo sie auch darauf hinweisen müssten, auch im Gespräch mit den Mandanten, okay, wir haben hier Transparenzpflichten zu erfüllen. Wir haben vielleicht auch Risikogruppen, die wir adressieren müssen. Also jetzt mal die praktische Perspektive.
Genau, in der Praxis wird es häufig so sein, dass KI über bekannte Softwareanbieter mit eingeschleust wird. Also ich sag mal irgendwelche Dokumentationstools, die auf einmal in der Lage sind, Texte zu generieren, vorzuschlagen, Daten sich vorab anzugucken. Das wird so ein Thema sein, was immer wieder auftritt. Und ich glaube, ich möchte auch da so ein bisschen Werbung für die Regulatorik und für die rechtlichen Themen machen, weil ich glaube, das Problem entsteht immer erst dann, wenn ich mich mit den Gesetzen gar nicht beschäftige. Wenn ich sage, das ist alles für mich ein so großer Berg, dass ich gar nicht weiß, wie ich es angehen soll. Und dann entsteht auch, ich sag mal, so eine gewisse Unzufriedenheit, ein gewisser Frust, dass man als Unternehmer, der ich als Kanzleiinhaber ja bin, irgendwann auch sage, was ich hier alles noch berücksichtigen muss, das ist nicht mehr greifbar. Und da kann ich tatsächlich sagen, sowohl im Bereich Datenschutz als auch im Bereich der KI-Verordnung, gerade so meine Themen, ist das häufig keine Raketenwissenschaft, sondern eher ein Erkennen der Risiken. Und dann kann man diese Themen auch umsetzen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass ich als Kanzlei in diese Verbotsfelder überhaupt reinkomme. Wir reden da über Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Da hat der europäische Gesetzgeber gesagt, das möchten wir nicht haben. Und das sind aber auch nicht die Bereiche, die ich in der Steuerberatung als Kanzlei zu erwarten habe. Also deshalb aus meiner Sicht eher dieses Beschäftigen mit dem Thema, Angehen der Probleme, vielleicht einmal gucken, wie setzen wir etwas um und nicht dürfen wir etwas gar nicht umsetzen? Das wird in den wenigsten Fällen die Fragestellung sein.
Der Bereich Datenschutz ist ja ein gutes Stichwort tatsächlich. Da bist du ja auch in unserem Lehrbuch, hast du dich ja darüber auch thematisch ausgelassen. Wenn wir jetzt über KI sprechen, könnte man meinen, das ist vielleicht, da gibt's ein Regelwerk, auf das wir Anwendung finden. Aber tatsächlich sprechen wir ja über Schnittstellen. Themen. Das heißt, wir haben mehrere Perspektiven, die wir einnehmen müssten. Die DSGVO ist eine Perspektive für sicherlich. Aber wenn ich jetzt als Kanzlei beispielsweise eine Anwendung, eine KI-basierte Anwendung einführen wollen würde, was würdest du jetzt empfehlen? Was wären die Schrittfolgen, die ich da einhalten müsste vielleicht? Oder was wäre jetzt ein Beratungsansatz, wenn jetzt ein Mandant sozusagen dir das vorträgt?
Also ich glaube, die Vorfrage, und die ist außerhalb der rechtlichen Themen, die erstmal geprüft werden sollte, ist tatsächlich dieses Tool geeignet für das, was wir damit machen wollen. Und das erlebe ich häufig in Projekten, dass, ich sag mal, die Idee aufkommt, ein Large Language Model wie ChatGPT für konkrete Prozesse zu verwenden und sich dann zu wundern, dass die, ich sag mal, Ergebnisse nicht ganz passen, weil das Tool überhaupt nicht dafür konstruiert wurde. Also ich glaube, diese Vorfrage, können wir überhaupt den Prozess oder das, was wir als Kanzlei machen wollen, sinnvoll mit diesem Tool abbilden? Das sollte so eine erste Vorfrage sein. Und bei den rechtlichen Themen, die dann mit reinkommen, würde ich in der Kanzlei gucken, haben wir den eigenen Sachverstand? Können wir beispielsweise Themen über unseren Datenschutzbeauftragten abbilden? Kriegen wir den früh mit ins Boot beratend? Und können dann gucken, welche Tools gibt es in den KI-regulatorischen Themen? Und da muss man auch sagen, gerade diese Vorprüfung, was ist rechtlich erlaubt, was könnte Probleme bereiten, könnte man auch in einem ersten Schritt über die Tools der Bundesnetzagentur abbilden. Als Beispiel den KI-Compliance-Kompass, der einen sehr gut durch die einzelnen Themen leitet. Und dann hat man eine erste Vorüberlegung, sind wir in einem riskanten Bereich, ja oder nein? Und bei mir kann ich sagen, der Beratungsansatz oder auch die Beratungsthemen sind häufig dann im Erstellen der benötigten rechtlichen Dokumente. Dass wir gucken, gibt es eine KI-Richtlinie im Unternehmen? Wie ist das Unternehmen oder die Kanzlei da aufgestellt? Wissen alle Beschäftigten, was mit KI zu tun ist, zu welchen Zwecken eingesetzt werden darf und zu welchen nicht? Weil ich glaube, diese ganzen Themen, die wird man, ich sag mal, in sehr vielen unterschiedlichen Formen finden. Die Frage ist dann immer, was passt rechtlich für das eigene Unternehmen, für die eigene Kanzlei.
Das heißt, du würdest jetzt im ersten Schritt empfehlen, Grundlagenwissen zu vermitteln, beispielsweise über neuronale Netze, über maschinelles Lernen beispielsweise, über Risiken, aber wir sollten ja vielleicht auch über Ethik und Moral in dem Kontext sprechen. Das ist schon adressiert, Deepfakes. Und dann quasi auf Grundlage dieses Curriculums als Schulung vielleicht dann eine anwenderspezifische Qualifizierung, die dann weitergeht wahrscheinlich. Also dann die DATEV-KI-Werkstatt ist vielleicht auch ein Stichwort dahingehend, wo eben auch konkrete Verwendung der Applikationen im Raum stehen, die sachgerechte Interpretation der Resultate auch im Raum stehen, wo ich aber vielleicht auch erkennen muss, liegt vielleicht auch eine Fehlfunktion vor am Ende des Tages, weil das ist ja auch eigentlich die Kompetenz dahingehend, dass eben Fehlfunktionen auftreten, beziehungsweise dass eben auch regelkonform mit den persönlichen Daten am Ende des Tages, Stichwort Datenschutz, dann umgegangen wird und dann vielleicht dann darauf aufbauen, eine noch weitere Spezialisierung dahingehend.
Ich würde da vielleicht gerne auch gleich ansetzen, also um das auch schön konkret zu halten. Daniel, du hattest ja gerade schon das Stichwort DATEV-KI-Werkstatt gesagt. Jetzt für die meisten Steuerkanzleien und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, die werden wahrscheinlich irgendeinen Bezug mit der DATEV haben. Und da haben wir ja einmal so Themen, wie du jetzt gesagt hast, dass man KI irgendwie in Kommunikationsbereiche, in Interpretationsbereiche mit einsetzen kann. Aber die DATEV ermöglicht ja klassisch auch den Einsatz von KI wirklich im Operativen, also in der Leistungserbringung. Da haben wir dann so die Automatisierungsservices im Rechnungswesen, dass halt Buchungsvorschläge quasi nicht mehr auf Basis von fest definierten, selbst definierten Lerndateien erzeugt werden, sondern auf Basis von Informationen, die sich einfach aus einem großen Datenschatz ergeben und dann ja den Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern im Rahmen der Verarbeitung einer Finanzbuchhaltung in diesem Beispiel vorgeschlagen werden. Vielleicht können wir erst einmal versuchen, an dem Beispiel mal so kurz mal durchzuexerzieren, wenn wir mal so eine Risikobetrachtung darauf setzen. Also wenn ich jetzt Kanzleiinhaber wäre und ich bin jetzt vielleicht nicht so fit im Kontext von technologischen Veränderungen und Entwicklungen und KI ist so, ja, da steckt Potenzial drin, aber wie genau mache ich das jetzt? Wir haben verstanden, es gibt die KI-Grundverordnung, da müssen wir gucken, wie risikobehaftet ist der Einsatz einer solchen Anwendung. Und jetzt gucke ich auf mein DATEV-System und sage, Mensch, Lerndateien habe ich bis jetzt nie so richtig ins Laufen gekriegt. Vielleicht gucke ich mir lieber diese Automatisierungsservices an. Aus Sicht einer Kanzlei, wie würdest du da so dein erster Eindruck, ich weiß nicht, ob du das Thema schon mal auf dem Tisch hattest, aber wie würdest du das einordnen?
Ja, also kann ich tatsächlich sagen, hatte ich konkret auf den Tisch. Ich glaube, da dieser Start, und das kann ich deutlich so sagen, als Kanzleiinhaber darf man mutig an diese Themen herangehen. Und wenn ich dieses Beispiel höre, dann ist da in Sachen KI-Verordnung gar nicht so viel Musik drin. Das muss man auch ehrlich sagen. Wir sind nicht im Hochrisikobereich. Wir haben hier eher das Problem, in Anführungsstrichen, dass es um Daten geht, die natürlich dem Geheimnisschutz unterliegen. Und das ist aber kein besonderes Thema für KI, sondern immer dann, wenn ich als Steuerberater mit meinen Daten bei einem Dienstleister arbeite, dann muss ich die Sicherheit dieser Daten sicherstellen, entsprechende Verschwiegenheitsvereinbarungen schließen. Und das wiederum ist bei der DATEV überhaupt kein Problem. Also da ist dieses Thema bekannt. Ich glaube, bei dem Weg in so ein Tool schlage ich tatsächlich vor, fangen Sie an zu testen. Probieren Sie diese Tools aus. Schaffen Sie in der Kanzlei Möglichkeiten. Vielleicht auch einen Rechner, der vom Kanzleinetz getrennt ist, der in gesonderten Bereichen läuft, einfach nur über einen Internetanschluss verfügt, um dann zu testen, zu gucken, wollen und können wir das in unserer Kanzlei gebrauchen. Genau, und dann der zweite Schritt. Ja, es wird häufig auch das Thema Datenschutz betreffen, aber auch da haben wir im Bereich KI keine so großen Besonderheiten. Wenn ich als Kanzlei sage, ich habe das Thema im Griff, ich habe es erkannt, ich berücksichtige das bei neuer Software, dann werde ich das bei einer neuen KI-Anwendung genauso berücksichtigen und die Personen, die mich unterstützen, rechtzeitig einbinden.
Ja, ich denke beim Einsatz von KI, und da weiß ich jetzt gar nicht, ob es nur auf KI beschränkt ist, sondern insgesamt auf Automatisierung, wenn man auf die Kompetenzen der Mitarbeitenden jetzt in Steuerkanzleien blickt, aus meiner Erfahrung ist es vor allem entscheidend, dass man die Perspektive der sachbearbeitenden Person einfach versucht zu entwickeln. Dass man sagt, ich schaue mir gar nicht mehr an, wie kommen die Daten eigentlich ins System, sondern das ist quasi ein technologischer Fortschritt, weil ich Vorschläge bekomme, sondern ich fange vielmehr an, diese Daten zu interpretieren und zu validieren. Also schauen, macht das denn so Sinn? Weil wir wissen, glaube ich, alle, KI ist zwar schon, wird immer präziser und immer besser, und umso besser man die auch trainiert, ne, umso sicherer sind nachher auch die Vorschläge, die man bekommt. Aber das ist so dieser Perspektivwechsel, der, glaube ich, in vielen Kanzleien dann stattfinden muss, dass ich halt mich weniger mit dem Erfassungsprozess von Informationen, sondern mit dem Validieren und Auswerten von Informationen beschäftige. Das ist, glaube ich, also aus meiner Sicht im Kontext von KI, aber im Kontext von der digitalen Veränderung insgesamt, eines der größten Herausforderungen, was sehr, sehr viel mit Schulung zu tun hat. Im weiteren Gedanken, du wolltest was sagen.
Ja, oder ich würde da vielleicht ergänzen. Ich finde genau diesen Gedanken der interdisziplinären Zusammenarbeit ganz wichtig. Also letztlich würde ich immer sagen, die Einführung von neuen IT-Systemen, von neuer Software sollte irgendwo bei den Partnern, bei der Geschäftsführung angesiedelt sein. Aber selbstverständlich kann da nicht das ganze Know-how sein. Man muss sein Team einbinden, man muss gucken, wer soll damit arbeiten. Auch den technischen Bereich, die IT, die gucken muss, sind die Daten sicher, was für Schnittstellen werden geöffnet, was für Risiken ergeben sich vielleicht dadurch. Und auch ja, der rechtliche Bereich sollte eine Rolle spielen, ansonsten könnte man da in Probleme laufen. Also insgesamt diese Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Beteiligten.
Ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort. Also wenn wir mit der Analyse beginnen zum Thema der Digitalisierung, dann frage ich vielleicht strategisch nach. Also Kanzlei nutzt die KI strategisch und geht dann in eine rechtliche Würdigung hinein, bin vielleicht in diesem Compliance-Check, den du vorhin ja erwähnt hattest, drin. Und jetzt, Raphael hat es da auch adressiert, es geht ja auch immer um den Menschen, den Mitarbeitenden in der Kanzlei. Und einen sensiblen Punkt, nämlich diese Automatisierung am Ende des Tages. Und auch vor allem die Grenze zwischen Assistenzsystem und Entscheidung als solches. Und gerade diese Grenze zwischen Assistenz und Entscheidung ist ja vor allem auch für Steuerberatungskanzleien, aber auch rechtsberatende Kanzleien entscheidend. Und da reicht es ja auch nicht aus, dass ich mich nur technisch absichere, sondern das geht ja über technisch-organisatorische Maßnahmen dann am Ende des Tages. Hast du da vielleicht uns nochmal ein Beispiel, wie es in der Praxis ausgestaltet worden ist? Auch Change Management könnte man auch hier in dem Kontext vielleicht erwähnen. Aber gerade hast du erwähnt, es muss von der Leitungsebene kommen. Ist es die Perspektive oder ist es sozusagen Miteinander von verschiedenen Ebenen? Und vielleicht auch weiter gefragt, wie läuft hier die Abstimmung sozusagen Strategie, Technologie und Regulatorik? Wie kann man das miteinander verknüpfen tatsächlich? Und vielleicht auch, ich glaube, darüber wollten wir ja heute auch sprechen, ja, ist es ja auch der Fight, der hier diese Schnittstellenfunktion am Ende des Tages ausfüllt.
Ja, also ich glaube, es wird unterschiedliche Ansätze geben. Das muss man einfach sagen. Man wird nicht den Ansatz, ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau für alle Kanzleigrößen und alle Kanzleien haben können. Das ist auch, denke ich, klar, weshalb ich die Partner, die Geschäftsführung als erstes genannt habe. Da kann ich tatsächlich sagen, ein Team, was digitalisieren möchte, aber nicht durch die entsprechenden Entscheidungen getragen, unterstützt wird und vor allem auch mit aus der höchsten Ebene vorgelebt wird, das wird gegen die Wand fahren. Also ich glaube, das ist etwas, was mir da immer ganz wichtig ist. Es muss durch alle Ebenen gehen. Bei der Frage ganz konkret auch, wo kann der Fight unterstützen? Da bin ich sicher, dass es da auch um gerade diese Ideen geht. Was ist überhaupt möglich? Was können wir als Kanzlei überhaupt machen? Und deshalb wird es da auch um ganz viel interne Beratungsthemen geben, die diese Personen mit einführen können und dann eben auch mit darauf achten, wie kriegen wir es hin, dass die dazugehörigen Gesetze eingehalten werden, weil das ja tatsächlich auch Gegenstand dieser Ausbildung ist. Und wenn man dann mal guckt, wie ist dieses Zusammenspiel, dann meinte ich eben schon, das ist aus meiner Sicht nicht auf alle Kanzleigrößen übertragbar. Ich würde aber immer gucken als Kanzlei, wie habe ich diesen Sachverstand aus den unterschiedlichen Ebenen mit im Boot. Und da nenne ich tatsächlich die Geschäftsführung, die Partner, die ausführenden Abteilungen, die IT und die rechtlichen Berater oder internen Personen, die da unterstützen können. Und ich glaube, wenn dieses Zusammenspiel in einem Projekt klappt, dann wird man relativ schnell auch die Angst vor solchen Projekten verlieren, weil man merkt, es ist umsetzbar. Probleme entstehen aus meiner Sicht immer erst dann, wenn jemand viel zu spät eingeschaltet wird, das in eine falsche Richtung läuft und sagt, wir bauen das Ganze so auf und irgendwann merkt man, man hätte an der einen oder anderen Stelle eine andere Weichenstellung eingehen sollen. Also ich glaube, dieses frühzeitige Zusammenarbeiten und Aufbauen als Projekt ist aus meiner Sicht ganz entscheidend.
Super, ich würde ganz gerne das Gespräch noch einmal auf eine andere Perspektive lenken. Also wir selber sind ja beratungstechnisch überwiegend im Unternehmenskontext unterwegs und wir erleben im Rahmen der KI immer mehr, dass dieser Begriff der Schatten-IT tatsächlich ein hohes Risiko verbirgt. Und das, gut, ich sag mal, bei Steuerkanzleien ist das sicherlich so ein Thema, weil du bist häufig ja sehr integriert in einer Systemlandschaft. Ne? Also die meisten Systeme werden auf Serverlandschaften betrieben, ne, wo du dich entsprechend irgendwie per Remote Desktop drauf oder mit VPN drauf einwählst. Da sind dann die Anwendungen, die auch miteinander verzahnt sind, stehen nur zur Verfügung. Aber trotzdem gibt's ja nun über ChatGPT oder wie sie nicht alle heißen und Smartphones und so ganz viele Möglichkeiten, trotzdem auch unabhängig von den durch die Kanzlei oder das Unternehmen bereitgestellten Anwendungen KI zu nutzen. Hast du da Erfahrung oder Tipps und Tricks, was man auch einem Kanzleiinhaber oder der IT-Abteilung einer Kanzlei mitgeben kann, wie man damit bewusst umgeht, um das Risiko von Schatten-IT im Kontext der KI ein bisschen besser einzufangen?
Da sehe ich zwei Ansatzpunkte. Der eine, wie so oft, ist die Sensibilisierung der Beschäftigten. Und letztlich gibt das ja auch die KI-Verordnung mit dem Artikel 4 KI-Kompetenz vor. Jedes Unternehmen, jede Kanzlei, die KI nutzt. Und da muss man ehrlich sein, das sind wir heutzutage eigentlich alle, ist verpflichtet, die Beschäftigten regelmäßig zu schulen. Und jetzt kommt der zweite Punkt dazu. Diese Schulung wird ja auch darum gehen, was darf ich mit KI, welche Daten darf ich eingeben, wo sind Grenzen? Und genau darauf guckt ja auch die KI-Verordnung. Das hatten wir vorhin noch nicht so ganz klar definiert. Diese Risikoklassen, die richten sich nach dem jeweiligen Verwendungszweck. Und deshalb muss ich, und das ist auch eine ganz dringende Empfehlung von mir, als Unternehmen, als Kanzlei darauf achten, dass die Verwendungszwecke klar definiert sind, dass allen Beschäftigten klar ist, ich darf dieses KI-Tool für den und den Zweck nutzen. Und das mag bei einigen Tools ganz trivial sein. Ich sag mal, wenn es ein Tool ist, was Unterlagen anonymisiert, ja, dann darf und kann ich das Tool nur dazu nutzen, Unterlagen zu anonymisieren. Andere Zwecke sind auch gar nicht möglich. Bei anderen Tools, gerade bei diesen Large Language Models mit einem ganz breiten und nicht klar definierten Verwendungszweck, muss ich als Unternehmen vorgeben, was darf man und was darf man nicht. Und da ist, ich sag mal, das Mittel der Wahl eine KI-Richtlinie im Unternehmen, die als Dienstanweisung reingebracht wird, so gehen wir mit KI um, das darf man und das ist verboten. Und vielleicht auch da nochmal, das hört man, denke ich, auch durch, ich bin niemand, der sagt, dass die ganzen rechtlichen Themen verhindern sollen. Und gerade eine KI-Richtlinie kann man doch als Maßnahme nutzen, Werbung für das Thema zu machen, zu sagen, so wird Technik eingesetzt. Und ich sag mal, gerade für jemanden, der die Ausbildung, die FATE-Ausbildung durchläuft, ist doch wichtig, in welchem Rahmen kann ich denn überhaupt später tätig werden und wo können wir uns als Kanzlei ausrichten? Und deshalb, ja, diese zweigleisige Empfehlung, Fortbildung auf der einen Seite und eine KI-Richtlinie oder irgendwelche Vorgaben, wie KI genutzt werden darf, auf der anderen Seite.
Das ist ein gutes Stichwort, um nochmals über die Transparenzpflichten zu sprechen, Artikel 50 der KI-Verordnung, wo wir zunehmend Schwierigkeiten zwischen menschlicher und künstlich generierten Inhalten haben, wo wir eben differenzieren müssen. Und das wird ja auch von der KI-Verordnung dahingehend aufgegriffen, dass wir eine zentrale, verankerte Transparenzpflicht haben, wo wir also de facto auch nicht mehr manuell prüfen mit der Authentizität. Und diese Vorschrift lässt sich ja auch in zwei wesentliche Verpflichtungen unterteilen. Und das ist ja einmal der Artikel 50 Absatz 1, wo es um eine Informationspflicht geht, wenn eben Personen mit einem KI-System interagieren. Es sei denn, die Interaktion mit einer Maschine ist bereits aus den Umständen heraus für eine Person mit normaler Verständigungsfähigkeit offensichtlich. Aber der Schwerpunkt, und das ist ja auch aktuell in der Debatte verhaftet, sind ja die erzeugten und manipulierten Audio-, Bild- und Video-Textinhalte, sogenannte Deepfakes, die du schon vorhin angesprochen hattest, wo eben eine explizite Kennzeichnung auch vorgesehen sind. Und das muss ja in einem maschinenlesbaren Format erfolgen, um auch die künstliche Herkunft der Inhalte eindeutig, vor allem auch leicht erkennbar zu machen. Jetzt ist es vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zunächst mal trivial, aber das gemünzt auf den Anwendungsbereich in einer Kanzlei, in einer Steuerberatungskanzlei, in einer rechtsberatenden Kanzlei, wo könntest du hier Anknüpfungspunkte sehen, die eben gerade für Steuerkanzleien jetzt in ihrer Funktion als vielleicht Betreiber sogar als KI-Systems, eines KI-Systems, wo wir dann eben in eine Transparenzpflicht hineinkommen. Müssten wir jetzt Kennzeichnungen einführen, wenn wir etwas bearbeiten über KI? Oder wie ist es zu verstehen?
Ja, das ist tatsächlich so ein Bereich, der auch sehr stark kritisiert wurde, weil die Kennzeichnungspflicht sehr, sehr weit greift. Und deshalb könnte man so ein bisschen sagen, ab Sommer diesen Jahres kommt die KI-Kennzeichnungspflicht wie ein neuer Cookie-Banner auf uns alle zu und wir werden überall nur noch lesen, KI-generierter Inhalt, KI-generiert. Also deshalb durchaus klar die Frage. Ich meine, dass man da wieder in den jeweiligen Freigabeprozess des KI-Tools diese Fragestellung mit integrieren muss. Das ist ja auch diese Frage der Risikoabwägung, die Transparenzpflicht, die gibt es immer dann, wenn ich im spezifischen Risiko bin. Und bei der Frage, was kann ich konkret für Kanzleien sehen? Jeden dieser Bereiche kann ich genauso sagen und das kommt in der Beratungspraxis auch vor. Also angefangen von Chatbots, die nach außen kommunizieren, die natürlich gekennzeichnet werden müssen, über erstellte Inhalte, die nach außen gehen, ohne dass sie noch einmal menschlich verändert werden. Also auch diese Bereiche sieht man, und das kann entweder in dem Kernbereich der Kanzlei sein, also wirklich in der Steuerberatung, dass in einer Dokumentation auf einmal KI-generierte Texte mit enthalten sind. Das kann aber auch Nebenbereiche betreffen. Ich spreche jetzt mal ganz konkret den Bereich Marketing an. Dort werden wir alle das immer wieder haben, dass vielleicht doch mal ein Bild KI generiert wird, dass in einer Präsentation etwas mit KI generiert wird. All diese Bereiche müssen gekennzeichnet werden. Ich muss aber auch da sagen, das ist so einer dieser Bereiche, wo ich selbst auch etwas kritisch mit der KI-Verordnung bin, weil das doch zum Teil etwas zu weit über das Ziel hinausschießt.
Ich hätte da jetzt nochmal tatsächlich eine Frage, die ich für einen Freund von mir stelle jetzt an dieser Stelle. Also mal angenommen, man nutzt jetzt KI, um das Formulierungsgeschick in E-Mails oder in Texten einfach zu verbessern. Ne? Und ich setze mich jetzt hin und ich schreibe erstmal meine Gedanken runter und denk bewusst, naja, über Komma und Satzbau muss ich mir jetzt erstmal nicht so viel Gedanken machen, weil ein Copilot beispielsweise, dem sage ich dann, bitte schreib mir doch mal diesen Text um. Also ich bin sozusagen der Mensch, der sagt, ich gebe den Inhalt rein und die KI nutzt es, und ich nutze die KI eigentlich, um diesen Inhalt ein bisschen aufzuhübschen. Ne? Also um es irgendwie schlüssig zu machen. Bin ich dann auch in einem Bereich, der mich irgendwie schon, der unter die Transparenzpflicht fällt?
Ja, das kann so ein Bereich sein. Und da komme ich aber auch wieder. Die Frage ist ja, wie geht man damit um? Wenn ich einen rein KI-generierten Text nach außen gebe, dann kann das diese Kennzeichnungspflicht auslösen. Erster Punkt, und das wird uns allen so gehen, wir überarbeiten diese Texte nochmal. Gerade wenn es persönliche E-Mails sind, man guckt doch noch einmal drauf, ändert gewisse Formulierungen, und dann wird man aus diesem Bereich wieder rauskommen durch diese Änderungen. Wenn du jetzt für den Freund, das kann ich noch ergänzen, wenn du für den Freund fragst, wie viel muss ich denn ändern? Reichen 3% aus oder 10%? Dann kommen wir genau in diesen Bereich, wo ich sagen muss, das wird die Rechtsprechung der nächsten 10, 15 Jahre klären. Ich halte den Fall für nachvollziehbar, aber auch für ein Beispiel, wo man sich die Frage stellen muss, wer kann denn was nachweisen und wo gibt es denn hier überhaupt Themen für einen Rechtsstreit? Das bleibt abzuwarten, aber ich sag mal, gerade in Deutschland sind die Gerichte bei sowas ja doch immer relativ schnell aktiv, deshalb schlage ich schon vor, sich da einfach mal Gedanken zu machen. Wo könnte das auftreten? Wo ist es sensibel? Und vor allem, wo könnte, muss man auch so deutlich sagen, eine Person sitzen, die das vielleicht stört? Und ich sag mal, in einer Mandantenverbindung, die nicht so gut funktioniert, wo es vielleicht doch mal Reibereien gibt, aus welchen Gründen auch immer, würde ich wiederum abraten, am Ende mit KI-generierten E-Mails zu arbeiten. Ich glaube, das ist nachvollziehbar, ja. Und genau.
Das heißt, ich hatte das mal so gelernt, es gibt ja diese Komponente des Human in the Loop. Ne? Also wenn ich jetzt die KI einsetze, um etwas zu erstellen, aber der Mensch am Ende nochmal wirklich mit seinem entsprechenden Sachverstand sich ransetzt und eigentlich aus dem Made by ChatGPT ein Made by ChatGPT and Me macht, ne? Dann kann man dadurch eigentlich das Risiko entsprechend einfach auch reduzieren. Ne? Genau. Einen zweiten Anwendungsfall, den ich tatsächlich ja super sinnvoll finde und hilfreich, ist das Thema Zusammenfassung von Meetings beispielsweise. Ne? Also wir alle machen ganz viele Teams-Calls so, und es ist ein leichtes, eine Transkription zu starten. Wie ist das da? Also ne, wenn ich mir jetzt meinen Microsoft Teams vorstelle und ich starte das jetzt, dann kriegt ja jeder so einen Hinweis. Ne? Hier wurde eine Transkription gestartet. Oder andere Tools, die sind so konzipiert, dass dann irgendwelche weiteren User sichtbar sind. Ich habe hier meinen Facilitator oder wie er auch immer heißt, der jetzt für uns das Meeting aufnimmt. Ich stelle das so fest, gerade wenn man so mit Softwareunternehmen viel so aus dem SaaS-Bereich zu tun hat, da ist das mittlerweile fast eine Selbstverständlichkeit. Und ich frage mich immer selber so, also ich werde jetzt nicht unbedingt gefragt, ob ich das gut finde. Ich müsste eher aktiv sagen, wenn ich es nicht so gut finde. Wie ist da die Grundlage?
Ja, da wird man tatsächlich an der Einwilligung der teilnehmenden Personen nicht vorbeikommen. Das muss man so sagen. Und ich stelle da aber auch immer kritisch die Frage, bisher haben wir ja auch nicht jedes Meeting vollständig aufgezeichnet. Und ich glaube, das sollte man sich auch als Unternehmen stellen. Es gibt bestimmte Tools, die installiert werden und bei denen auf einmal automatisch jedes Meeting transkribiert wird, wo ich dann auch sage, das wird schlichtweg nicht erforderlich sein und diese Einstellung wäre auch dann datenschutzrechtlich gar nicht zu vereinbaren. Also ich glaube, da die kritische Frage stellen, wo brauchen wir es, wenn wir das brauchen? Und du hast gerade Softwareprojekte und Ähnliches angesprochen, da macht es total Sinn zu dokumentieren, was besprochen wurde, welche Aufträge erteilt wurden. Da würde ich dann auch immer sagen, dann muss eben nach der Einwilligung gefragt werden, dass man entsprechend dokumentieren darf.
Ja, also wir nutzen das tatsächlich ganz aktiv, auch in Zusammenarbeit mit den Kunden, immer mit einer entsprechenden Einwilligung, wenn wir so Prozessaufnahmen machen. Wenn wir sagen, wir starten, das ist ein klarer Termin, wir sprechen über Prozess XY, beispielsweise im Zusammenhang mit der Erstellung von Verfahrensdokumentation. Und da sagen wir unseren Kunden immer, also wenn ihr damit einverstanden seid, warum machen wir das? Zum einen, weil wir dann besser nacharbeiten können. Wir müssen nicht so viele Fragen stellen. Und wir kriegen auch tatsächlich eine Unterstützung bei der Ausarbeitung von den Dokumentationen. Also das heißt, wir übernehmen dann die Ergebnisse oder übertragen sie dann in die Dokumentation und arbeiten sie natürlich noch so durch, dass sie auch wirklich genau das aussagen, was sie aussagen sollen und was auch der entsprechenden Wahrheit entspricht. Also es ist halt wirklich dann schon ein gutes Instrument, aber wir haben für uns auch gesagt, naja, es gibt einen ganz klaren Anwendungsfall, ne, und der Kunde kriegt das im Vorwege angeboten, weil ansonsten ist natürlich der Schritt, dass man so wie es in der Vergangenheit war, dass man weitere Rückfragen stellt, dass man weitere Abstimmungsschleifen braucht, ne, und das kann man dann gemeinsam tatsächlich in einem solchen Projekt auch reduzieren.
Ja, ist ein weiteres gutes Beispiel auch für Anwendungsmöglichkeiten und ich glaube, was ich so schön finde, was ich gerade rausgehört habe, und das gebe ich auch immer gerne mit nach draußen weiter, dass man vielleicht auch nicht fragen sollte, welches Tool kann unseren gesamten Prozess in irgendeinem Buchhaltungsthema übernehmen, sondern dass man vielleicht mal gucken sollte, wo sind die Tools, die einfache Bereiche digitalisieren, in denen man vielleicht nicht so eine große Hürde der Einführung hat. Und dann wird man sich an dieses Thema KI auch viel schneller und einfacher gewöhnen, weil man sagen kann, das ist jetzt ein Bereich, der Verwaltungsaufwand gekostet hat, in dem Fall Dokumentationsaufwand. Irgendjemand saß, hat mitgeschrieben, hat das dann am Ende zusammengefasst. Und so bekommt man die guten Vorschläge. Und ich glaube, man sollte nicht immer zu groß denken, gerade als kleinere Kanzlei, sondern einfach mal gucken, was gibt es für Tools, die einfache Prozesse beschleunigen können und wo kann ich mich an dieses Thema annähern? Und ich glaube, das nimmt dann auch die Angst insgesamt vor den regulatorischen Themen.
Das wäre jetzt auch meine Frage noch gewesen, wenn wir Technologie, Recht und Organisation zusammenführen, dann verändert sich ja das Berufsverständnis in der Steuerberatung, in der Rechtsberatung als solches. Und du hast es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht und vielleicht können wir es auch nochmal wiederholen und nochmals hervorheben. Wie verändert sich jetzt diese Rolle, oder wie verändert KI die Rolle, besser gesagt, des Steuerberaters, des Rechtsanwalts? Und was wäre sozusagen dieser Ratschlag für die Kanzleien jetzt im Umbruch stehen tatsächlich?
Ja, das ist fast schon so, dass ich Zukunftsforscher sein müsste, um das ganz genau zu beantworten. Also ich glaube, was klar ist, das Thema ist da und dieses Weggucken und sagen, wir brauchen das alle gar nicht, das wird nicht bedeuten, dass man in 2 Jahren dann nicht mehr am Markt ist. Sowas würde ich gar nicht sagen wollen. Aber es wird dazu führen, dass Beschäftigte unzufrieden sind, dass die irgendwann sagen, Mensch, alle anderen arbeiten doch mit KI-Tools und Themen funktionieren auch wirklich schon gut. Warum machen wir das nicht? Also ich glaube, dieser Weg zu sagen, das Thema ist da. Und bei der Frage, was wird sich ändern, wo wird das Ganze hingehen, denke ich, dass es so ist wie mit allen neuen Technologien und da gibt es ja auch tatsächlich dann gute Theorien dazu, dass zu Beginn das Ganze immer etwas überschätzt wird und man denkt, es müsste doch jetzt eigentlich schon alles können und dass aber diese langfristigen Wirkungen echt enorm sein können. Und deshalb will ich gar nicht sagen, was in 10 Jahren ist. Ja, es kann sein, dass da komplette Bereiche in der Steuerberatung übernommen werden oder einfach auch abbildbar sind. Das heißt aber nicht auch wieder umgedreht, dass dann alle Jobs wegfallen, sondern dann braucht man die Leute, die diese Technik mit den tatsächlichen Themen übereinbringen, die mit dieser Technik kommunizieren können. Und auch, ich sag mal, das ist nochmal ein ganz starkes Argument für die Ausbildung, dass man sagt, man holt sich Leute in die Kanzlei, die damit umgehen können und da in der Zeit mit dabei sind.
Also das heißt, am Ende des Tages, die künstliche Intelligenz, die verändert nicht nur die Werkzeuge und auch die Anwendung, sondern eben auch die Verantwortung und auch die Kompetenz, wie die du richtig gesagt hattest. Also Steuerrecht auf der einen Seite, IT-Prozesse, und dann werden wir am Ende des Tages ja wieder beim Fight, der diese Schnittstellenkompetenz zusammenführt.
Super, mit Blick auf die Zeit. Ich denke, wir könnten wahrscheinlich noch Ewigkeiten über das Thema KI sprechen und wir werden es in Zukunft sicherlich auch noch in Ewigkeit tun. Lieber Henrik, vielen, vielen Dank. Ich finde, wir haben es geschafft, tatsächlich einen schönen Ritt zu machen zwischen den regulatorischen, aber auch prozessualen und wirklich realen Themen. Ich habe mitgenommen, dass es wirklich vor allem auch um die Anwendungsmöglichkeiten geht. Also gar nicht einfach loslegen und machen. Auf der einen Seite schon, aber eher gucken, wo erwarten wir tatsächlich einen Nutzen. Das ist natürlich auch aus der betriebswirtschaftlichen Sicht sinnvoll, weil KI kostet ja auch etwas. Und da macht es durchaus Sinn zu schauen, wo setzen wir uns richtig ein. Und das ist sicherlich auch eine Rolle des FITES, sowohl innerhalb der Kanzlei, wo das wahrscheinlich im Beratungsbereich tatsächlich auch naheliegender ist, zusammen mit der Kanzleiführung zu schauen, wo kann denn KI tatsächlich bei uns hier eine Rolle spielen. Genau, ich glaube, das war ein spannender Ritt. Sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, euch vielen Dank. Klasse.
Bis bald. Bis da spätestens bis zur dritten Auflage unseres Lehrbuchs. Ne?
Also in 7 Monaten.
Ja, genau. Dann geht's weiter mit dem nächsten Thema KI.
Klasse.
Super.